Churches auf Flux FM mit Recover. 16 Uhr und 11 Minuten am 14. Februar 2018. Am 14. Februar 2017, also genau vor einem Jahr, wurde Deniz Yücel in Istanbul festgenommen. 365 Tage später sitzt der Weltkorrespondent immer noch im Knast und wartet auf eine Anklageschrift. Ein Jahr komplette Ungewissheit hat er hinter sich gebracht. Seine Freundin und Journalistin Doris Akrap bringt heute zum Jahrestag seiner Festnahme Yücels neues Buch. Wir sind ja nicht zum Spaß hier heraus und Doris Akrap ist bei mir im Studio. Schönen guten Tag, hallo.
Hallo.
Wie geht's dir? Ich frage einfach mal, wie es dir geht.
Oh, das ist aber interessant. Nach, ich weiß nicht, wie viel Dutzenden Interviews, die alle mit der Frage begannen, wie geht es Deniz? Jetzt die Frage, wie geht's mir? Die kann ich mal beantworten. Okay.
Ja. Du bist ja in der Tat auch von Tag 1 quasi Mitleidtragende. Du warst, glaube ich, kurz nach der Inhaftierung auch in der Türkei und hast damals schon versucht, quasi was in Bewegung zu setzen, den Jungen da wieder rauszukriegen aus dem Knast unter Umständen. Was war der erste Auftritt von dir in der Türkei nach der Inhaftierung?
Nicht in der Türkei, sondern es war am Tag, nachdem wir erfahren haben, dass er festgenommen worden ist, also auf dem Polizeipräsidium festgehalten wurde. Man spricht da von der Gewahrsamnahme, also er war in Gewahrsam bzw. in Polizeihaft. Da haben wir, der Freundeskreis, der ja heute immer noch besteht und der diese ganzen Aktionen gemacht hat, der hat sich zusammengetroffen, den gab es damals nicht, ne? Das war eine lose Gruppe, also Freunde haben sich irgendwie zusammengetrommelt und wir haben überlegt, was wir eigentlich mit machen sollen, können, tun. Und haben vor allem überlegt, weil wir keine richtige Idee hatten, was würde Deniz jetzt eigentlich tun. Und irgendjemand sagte dann so aus Gag, na, der würde Autokorso fahren, weil Deniz eben so gern Autokorso gefahren ist, bei jeder Gelegenheit, die sich irgendwie geboten hat. Und wir haben erstmal lange gelacht und wirklich sehr lange gelacht und nochmal gelacht. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, eigentlich ist das eine geile Idee, wir fahren Autokorso. Ja. Und haben dann innerhalb von 10 Stunden diesen Autokorso organisiert, auf die Beine gestellt. Ich glaube, man kann das schon behaupten, es war Deutschlands erster politischer Autokorso mit diesem Slogan eben Free Deniz. Und weil du vorhin gesagt hast, Mitleidtragende, so würde ich das natürlich gar nicht bezeichnen. Das ist, natürlich hat sich mein Leben im letzten Jahr vor allem rund um diese Inhaftierung, um diesen Mann im Knast abgespielt, aber es ist natürlich nicht wirklich, natürlich ist das Leid, aber ich empfinde das gar nicht als Leid, sondern als absolute Verpflichtung. Also es schwinden zwar auch die Kräfte, das muss man auch sagen, aber es ist halt so, dass ich jeden Morgen aufwache, der erste Blick geht aufs Handy und mit der Erwartung irgendwie, dass die Nachricht da ist, Deniz ist frei, ist es nicht. Und das ist dann wie so eine Motivation, okay, weitermachen.
Ja, und das ist ja dann auch eine Entwicklung, die stattgefunden hat vor einem Jahr oder ein bisschen weniger als einem Jahr, als der Autokorso organisiert wurde. Da konnte man in der Tat noch mit einem Lachen solche Geschichten organisieren. Mittlerweile stelle ich mir vor, ist ja da viel mehr Wut und auch Verzweiflung Teil des ganzen Games.
Ja, also es ist schon richtig, dass sozusagen der
Fun-Anteil ist kleiner geworden, oder nicht?
Gut, also Fun war es natürlich auch nie wirklich, aber stimmt schon. Es ist sozusagen wir haben ja ein riesiges Konzert auch organisiert am 3. Mai am Brandenburger Tor, wo ich mich eigentlich ehrlich gesagt aber schon eine Woche danach gefragt habe, wie zum Teufel haben wir das eigentlich geschafft? Man hat halt einen wahnsinnigen Adrenalinkick auch und man ist wahnsinnig aufgeregt, weil die Situation natürlich neu war, dass der Mann war jetzt im Gefängnis. Mhm. Das hat sich natürlich insofern geändert, als dass es das keine Neuigkeit mehr ist. Man gewöhnt sich zwar nicht wirklich daran, man wacht immer wieder mal auf mit irgendeinem Albtraum. Ich glaube, das geht sehr vielen auch so. Und nicht nur die ihn jetzt sehr eng kennen oder so. Es ist trotzdem nicht wesentlich schwieriger, ehrlich gesagt, was zu organisieren, weil das merkt man ja zum Beispiel auch am heutigen Tag. Mhm. Es ist natürlich der Jahrestag. Niemand von uns hätte gedacht, dass wir den so durchmachen müssen. Das Medieninteresse, das öffentliche Interesse ist riesengroß. Und klar hat man immer, wir haben immer die Angst vor jeder Geschichte, die wir gemacht haben. Oh, hoffentlich kommt da irgendjemand. Mhm. Aber die Angst war eigentlich immer unbegründet.
16.30 Uhr geht es jetzt direkt schon los, glaube ich, am Festtag Kreuzberg mit dem Autokorso.
Genau, dem Korso der Herzen, weil heute ist ja auch Valentinstag.
Ach, stimmt. Das kann man.
Ja,
das.
Und wir wollten so, ich meine, kann ja jeder so interpretieren, wie er will. Aber es gibt ja so Sprüche, die heißen Make Love, Not War und so. Aha. Also kann man ja alles da interpretieren.
Ja, ich habe es vorhin gesagt, Deniz ist jetzt seit einem Jahr in Haft und zwar ohne eine wirkliche Anklageschrift. Es wird immer so formuliert, dass da quasi Terrorpropaganda und Volksverhetzung eine Rolle spielen, aber es ist ja keine Anklage, es sind ja nur Punkte, unter denen eine Anklage formuliert werden könnte. Das ist aber bisher nicht passiert. Du hast ja auch Kontakt mit ihm gehabt zwischendurch. Wie schwierig ist das denn, sowas auszuhalten? Kannst du, also beziehungsweise anders formuliert, wir haben uns ja schon mal getroffen vor 2 Jahren ungefähr zur Hate Poetry. Da habe ich den Dennis Ugel kennengelernt, der quasi mit Werf und auch mit einer gewissen Wut, aber trotzdem mit viel Humor seine Texte vorgetragen hat und dann auch noch Texte, die ihm zugeschickt wurden als Hate Poetry. Und dann hat man festgestellt, dass man es mit einem extrem interessanten, auch starken Typen zu tun hat. Aber als ich dann hörte, kurz nach der Inhaftierung hat er geheiratet und so, da habe ich mir dann plötzlich selber dolle Sorgen gemacht und habe mir gedacht, selbst so ein starker Typ wie Dennis Ugel, ist der nicht irgendwann in Gefahr, quasi gebrochen zu werden, um es übertrieben zu formulieren?
Natürlich, die Sorgen haben wir alle. Und ob er die hat, weiß ich natürlich nicht. Das kann ich wirklich nicht sagen, weil er eben außer den Anwälten und der Ehefrau, den Eltern und der Schwester, die allerdings in Deutschland leben und ihn nicht so oft besuchen können, kann ihn ja niemand sehen. Also ich kann das wirklich gar nicht richtig beurteilen. Ich glaube aber, anhand dieser Texte, die er aus dem Gefängnis heraus publiziert hat und auch in dem Text, anhand des Textes, der neu für dieses Buch, was heute erscheint, den er dafür geschrieben hat, merke ich, dass er zumindest als Autor ungebrochen ist. Mhm. Es ist dieselbe leichte Hand, es ist dieselbe Genauigkeit, es ist dieselbe Lust, darauf zu beschreiben, was gerade Unrecht ist, auch wenn er sozusagen das sehr eingeschränkt nur tun kann, weil es ist halt eben nur diese winzige Zelle und die kleinen Details, die er da so mitkriegt im Gefängnis. Mhm. Deswegen glaube ich, ich würde zum Beispiel jetzt, weiß nicht, ob du das so gemeint hast, aber seine Hochzeit mit Dilek, das ist ja nicht unbedingt Schwäche. Also natürlich, er hat eine große Schwäche für sie, aber das war auch eine pragmatische Entscheidung, weil seine Freundin.
Weil sie dann zu Besuch kam.
Genau, weil sie anders hätten die sie einfach nicht mehr sehen können, weil eben nur Angehörige ersten Grades, Anwalt oder Ehefrau, beziehungsweise Kinder, die er nicht hat, ihn überhaupt besuchen können.
Ah, okay. Das ist, von außen betrachtet hat man dann so komische Ideen wie, Alter, ich werde für immer im Knast bleiben, lass uns schnell noch heiraten. Oder
nee,
so.
Weiß, nee.
Ich
meine, das war es ja dann zum Glück nicht. Das glaube ich nicht, das ist das im Gegenteil, nein. Also.
Gut. Jetzt hast du das Buch schon erwähnt, wir sind ja nicht zum Spaß hier, heißt das Werk, und das war, glaube ich, auch ein Teil einer Antwort auf eine Anfrage quasi von einem Mithäftling, der gesagt hat, Dennis, mein lieber, du bist Journalist, du kannst schreiben, du musst aufschreiben, was hier passiert bei uns im Knast. Und dann hat er gemacht, klar, mache ich, wir sind ja nicht zum Spaß hier.
Ganz genau so ist es. Das war während der Zeit in der, auch in dieser Polizeihaft eben, wo es keine Einzelzellen gibt, da war er mit mehreren Häftlingen zusammen und er beschreibt eben die Situation, wie er alle, die er dort kennengelernt hat, Gangster, Beamte, Polizisten, Richter, alle die er, mit denen er so gesprochen hat, ihm das gesagt hätten und endet halt mit diesem Satz. Das ist natürlich auch so ein typischer Dennis-Gag irgendwie, weil man sowohl darüber schmunzeln muss, als es bleibt einem natürlich auch im Halse stecken und es ist, ich finde, das ist der genialste und beste Titel für dieses Buch. Es macht eben klar, dass er sich nach wie vor als Journalist begreift und dass er hinter seiner Arbeit steht und auf deine Frage mit dem Gebrochensein, in diesem Satz steckt das nämlich genau alles drin. Ja. Er begreift sich weiter so, er findet, also zumindest in dem, was er publizistisch tut, bereut er ganz offensichtlich nichts, auch nicht Journalist gewesen.
Ja, ich meine, das hat man ja auch gemerkt, als es vor kurzer Zeit ein Gespräch gab zwischen Sigmar Gabriel und dem türkischen Außenminister, wo es dann darum ging, welche Art von Leopard 2 vielleicht geliefert werden sollte und welche nicht. Ja, und da hat sich plötzlich, da kam aus irgendeiner Quelle kam Dennis Ugels Stimme hoch, die gesagt hat, also für so einen Panzerdeal, da stehe ich nicht zur Verfügung, dann bleibe ich lieber im Knast. Zumindest hat er das sinngemäß so gesagt.
Aber das war in einem Interview, was er mit der dpa geführt hatte. Ehrlich gesagt, als ich diese Aussage von dem, ich glaube ja noch amtierenden Außenminister gelesen habe, habe ich natürlich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, weil ich dachte, na gute Nacht, also Dennis ist der Erste, der, wenn er erfahren würde, dass es dazu gekommen ist, dass das seine Freilassung ist, der Erste, der gerade wieder umkehrt und ins Gefängnis geht, weiß ich nicht, ob er es wirklich machen würde, aber ich habe dann ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er einen Weg findet zu sagen, er kann es ja nicht letztlich nicht verhindern. Er hat darauf ja keinen wirklichen Einfluss, aber dass er klar macht, dass das alles andere ist als eine Lösung, dass er dafür dann da eben lieber vielleicht drinbleiben würde, als rauszugehen. Das hat er ja so nicht formuliert, aber dass er dafür nicht zur Verfügung steht, war mir klar und ich finde das auch richtig, dass er das getan hat.
Du hast vorhin gesagt, dass er da auf Beamte trifft, auf Leute, die vielleicht auch als Gangster einfach tätig waren oder verschiedene Menschen, die aus verschiedenen Gründen könnten im Knast sitzen in der Türkei, aber Journalisten werden da schon getrennt voneinander aufbewahrt sozusagen, oder?
Ja,
gibt's da auch Zusammentreffen?
Das war eine besondere Situation, weil das war dieses die Polizeihaft. Das okay. heißt, das war nicht kein Gefängnis, sondern das ist die sogenannte, hier nennt man das Polizeigewahrsam, in der Türkei eigentlich auch, aber Dennis spricht von Polizeihaft, weil es eben eher Haftbedingungen sind. Mhm. Das heißt, es ist kein Gefängnis, sondern die Leute können da jederzeit einfach so wieder auch rausgeschickt werden. Und da gibt es auch keine Einzelzellen.
Okay.
Das heißt, er war da immer mit mehreren Leuten in einer, das sind eben unterschiedliche Ebenen sozusagen der wie nennt man das eigentlich, der Justiz? Bestimmt nicht. Egal. Er ist dann von diesem Gewahrsam aus, ist er eben zum Staatsanwalt geführt worden, dort angehört worden nach fast 2 Wochen. Das ist die längste Zeit, die man Leute ohne Begründung in Gewahrsam halten kann in der Türkei zurzeit. Und dort, da war ich dann. Ich bin dort hingeflogen, weil klar war, entweder der wird binnen 48 Stunden freigelassen, also muss er freigelassen werden, oder er muss inhaftiert werden, also einem Staatsanwalt vorgeführt werden. Mhm. Das passierte dann am 27. Februar. Das dauerte alles in allem ungefähr 10 Stunden. Und nach 10 Stunden hat dann der Haftrichter das Urteil gefällt, Untersuchungshaft. Und damit kam er sozusagen ins Gefängnis, hat dann erstmal 2 Tage in so einem Zwischengefängnis verbracht in der Istanbuler Innenstadt und wurde dann ins Hochsicherheitsgefängnis Silivri gebracht. Und seitdem sitzt er in Einzelhaft.
Oh Mann, das ist echt krass, glaube ich. Einzelhaft ist nichts, was sich besonders positiv auf die Psyche auswirkt auf Dauer.
Das kann man sich wohl vorstellen.
Wie sind denn die Texte jetzt rausgeschmuggelt worden? Beziehungsweise der eine neue Text, wie ist der quasi in dieses Buch gelangt?
Geschmuggelt ist gar nichts. Geschmuggelt ist bis auf einen Text, das wird hier auch in dem Buch beschrieben. Das war halt in der Zeit, als er weder Stift noch Papier haben durfte. Da hat er tatsächlich einen Text verfasst. Das war der erste Text eben aus der Polizeihaft. Den hat er in ein Buch reingekritzelt, und zwar in den kleinen Prinzen, den ihm seine Ehefrau mitgebracht hatte, und hat dann gesehen, da ist sehr viel Platz, weil da sind ja so viele Seiten, wo einfach nur Zeichnungen drauf sind, genau. Einen Stift hat er sich besorgt bei irgendeinem Arztbesuch. Die werden so regelmäßig Ärzten vorgeführt, damit die irgendwie pro forma feststellen, wird nicht gefoltert. Und dann hat er in das Buch sein Haftprotokoll geschrieben. Also die ersten Tage sozusagen während dieser Festnahme, während dieser Polizeihaft. Dann hat er dieses Buch in einen Wäschesack getan, dem er seinen Anwalt gegeben hat, was das normale Prozedere ist, dass die dort die Wäsche mit rausnehmen und waschen. Und der Anwalt hat beim Entleeren dieses Wäschesacks dann dieses Buch gefunden und gesehen, der kann kein Deutsch, da ist irgendwas reingekritzelt. Ich zeig das mal besser, irgendwie Dilek. Und dann haben die eben gesehen, okay, das ist ein Text und der soll in der Welt veröffentlicht werden, und das wurde dann auch getan. Das war sozusagen, das war aber ein anderer Zustand. Inzwischen darf er und auch schon längst Papier und Stift haben. Das heißt, da wurde nicht wirklich was rausgeschmuggelt, es lief eben über die Anwälte, die dort eben suchen können. Und
aber da sieht man mal wieder, der kleine Prinz, für was der alles gut ist, Le Petit Prince. Man hat sich ja damit geärgert während der Schulzeit. Jetzt sieht man, es macht durchaus Sinn, dieses Buch und die vielen leeren Stellen. Wann wird das Buch in der Türkei erscheinen, haben wir uns noch als Frage überlegt.
Oh ja, es gibt sogar schon Angebote.
Ach ja, wirklich?
Kann ich dazu sagen. Wobei das
wir hatten das fast als Scherzfrage quasi gedacht.
Ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen, hat mich jemand kontaktiert, der in der Türkei einen Verlag hat, der das gerne machen würde. Dennis weiß davon aber noch nichts. Mhm. Also von daher, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten, ob es je erscheint und wenn, dann wann.
Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, nicht uninteressant. Jetzt hast du quasi einen Musikwunsch von Dennis Yücel mit ins Flux FM Studio gebracht. Und zwar hören wir jetzt Bochum von Herbert Grönemeyer.
Ach, sehr schön.
Warum? Das können wir vielleicht nach dem Song klären.
Alles klar.
Der Herbie auf Flux FM.
Tief im Westen.
Herbert Grönemeyer mit Bochum auf Flux FM. Ein Wunsch von Dennis Yücel, der quasi hierher mitgebracht wurde, hineingetragen wurde ins Studio 1 von Doris Akrap, die sein neues Buch herausgibt. Wir sind ja nicht zum Spaß, hier heißt es. Da sind Texte drin, die schon veröffentlicht worden waren in der Vergangenheit, und aber auch 1-2 neue Geschichten, die via dem kleinen Prinzen und Wäschesack aus dem Gefängnis herausgefunden haben. Bochum von Herbert Grönemeyer, warum ausgerechnet dieses Lied? Kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren?
Ja, das ist ja schon eine sehr alte Platte, aber ich kenne Dennis auch schon einfach sehr, sehr lange. Ich glaube, die Platte war da schon draußen. Wir haben uns danach kennengelernt. Aber er hat mich wahnsinnig gemacht mit Grönemeyer, weil er war schon immer ein großer Grönemeyer-Fan.
Ach, was?
Und mir war immer nie ganz klar, ob er das ernst meint oder nicht. Aber ich glaube, er meint es. Also inzwischen weiß ich, dass er es wirklich ernst meint. Ich weiß gar nicht, über seine letzten Sachen oder seit 10, 15 Jahren wahrscheinlich das auch nicht mehr gehört hat. Ja. Aber gerade diese Bochum und auch die Öl, große Lieblingsplatten von Dennis. Ja, und da Herbert Grönemeyer heute Abend eben einen seiner Texte vorlesen wird, war auch das der Grund zu sagen, come on, let's play Herbert.
Jetzt ist gleich, Autokorso geht jetzt los.
Ja,
quasi jetzt
gleich.
Genau in diesem Moment. Ja. 16.30 Uhr ist Beginn vom Festsaal Kreuzberg. Und dann gibt es nachher noch ein Programm. Herbert Grönemeyer wird einen Text lesen von Dennis. Wer ist denn sonst noch so eingeplant?
Es ist außerdem Hanna Schigula, tollerweise, die auch einen Text lesen wird dabei. Anne Will, Gustav Seib und Marc Waschke. Außerdem gibt es dann noch zwischendurch Musikprogramm. Der Pianist Igor Levit wird spielen. Der Sänger T.S. Uhlmann wird singen. Und die kurdische Sängerin Ainur wird ebenfalls singen. Die ist extra aus Holland angereist.
Wow. Oh wow, das hört sich toll an. Bei T.S. Ullmann war ich kurz ausgestiegen, aber dann bei der kurdischen Sängerin war ich wieder voll mit dabei. Morgen wird der türkische Ministerpräsident Binal Yildirim zu einem Besuch im Kanzleramt erwartet. Vorab hat er in einem Interview seine Hoffnungen auf Dennis' Freilassung geäußert und aber gleichzeitig natürlich auch darauf hingewiesen, dass die Justiz ja das Ganze zu regeln habe und nicht er selber. Was löst das bei dir aus? Sind das Hoffnungen, die da aufkeimen? Oder ist man nach einem Jahr einfach sehr vorsichtig geworden mit sich Hoffnungen machen?
Ja, also beides, ehrlich gesagt. Mhm. Weil natürlich ist es schon eine, also es ist halt zum ersten Mal, dass sich der Ministerpräsident so äußert. Ich meine, die Äußerung, dass er Hoffnung hat, dass er bald freikommt, ist ja schon ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Weil zum einen hätte man das von dieser Regierung doch ein bisschen früher auch mal gern gehört, dass sie auch hoffen, dass der bald freikommt oder sich der Fall erledigt. Wir hoffen darauf ja schon seit dem 14. Februar letzten Jahres. Trotzdem ist es natürlich so, dass niemand von uns kann das beurteilen. Das wissen nur die, die da irgendwie vermeintlich verhandeln oder die in der Türkei darüber reden, ob da sich irgendwas bewegt hat, ob sich die Regierung da jetzt irgendwie anders entschieden hat, ob sie vielleicht verstanden hat, dass das alles irgendwie wahnsinniger Irrsinn ist, ob der Druck der deutschen Bundesregierung da geholfen hat, dass es jetzt zu so einem Statement kommt. Das kann ich alles nicht beurteilen. Und trotzdem ist es so, dass man sich natürlich daran festhält und irgendwie glaubt, oh, hoffentlich heißt das irgendwas, was auch immer es heißt. Es kann ja auch heißen, dass er tatsächlich demnächst eine Anklageschrift bekommt, was immerhin auch mal ein Schritt wäre.
Weil man gegen die ja eben auch angreifen kann, beziehungsweise.
Ja, und dann kommt es eben, dann muss es auch zu einem Prozess kommen. Eben. Und dann wird es ja lustig. Also, oder eben, dass er freigelassen wird weil sie einfach entscheiden, irgendwie, die gehört hier gar nicht rein. Aber das wissen wir alles nicht. Und trotzdem ist es schon so, dass man sich natürlich Hoffnung macht, dass da was dran ist und sich was bewegt.
Aber es ist ja auch sehr, nachjustiert wird das Ganze ja dann doch am Ende von Recep Tayyip Erdogan, der auch vor kurzem in einem Interview gesagt hat, wenn jemand mit einem kurdischen Terroristen ein Interview führt, dann ist das schon Terrorpropaganda, ja, weil dann vereinzelte Worte dieses PKK-Mitglieds von mir aus auch in der Zeitung auftauchen werden. Insofern, das ist sehr nachjustierbar, ne?
Ja, natürlich. Also das ist eben, es ist mal so, mal so. Also kürzlich wurde ja zum Beispiel der Direktor des türkischen von der türkischen Sektion Amnesty International nicht freigesprochen, sondern er sollte freigelassen werden. Also das Gericht entschied bei seiner Anhörung, bei seiner dritten oder vierten, der sitzt ja auch schon seit über einem Jahr im Gefängnis, entschied, und wohlgemerkt, es ist der Vertreter von Amnesty International, die sozusagen da in Terrornähe gebracht werden. Der wurde entlassen, also das Urteil lautete auf Entlassung aus der U-Haft. Dann haben da irgendwelche Staatsanwälte Beschwerde eingelegt, oder ich bin mir eigentlich nicht ganz sicher, man blickt auch gar nicht mehr durch, Gerichte haben sich geweigert, das umzusetzen, so dass am nächsten Tag dasselbe Gericht einfach nochmal getagt hat, nochmal die mit denselben Richtern gesagt hat, ach, heute kommen wir zu einem anderen Urteil, der bleibt weiter im Knast.
Das ist
es ist sozusagen, es gibt in diesem Land gerade eine Irrsinns-Staats- und Justizkrise, weil es gab auch ein Urteil des obersten Verfassungsgerichts, das höchste Gericht in der Türkei, in zwei anderen Fällen von Journalisten bzw. Publizisten, die noch länger als Dennis in U-Haft sitzen. Und dieses Urteil, dieses Gericht, Entschuldigung, kam ebenfalls zu dem Urteil, die seien unverzüglich freizulassen. Sie waren auch unrechtmäßig in Haft, weil die Grundlage eben nur Texte waren, die da mit Terrorpropaganda und Volksverhetzungsverdacht belegt worden sind. Und das reiche nun nicht aus, um Leute in U-Haft zu stecken.
Ja, vor allem nicht über Jahre.
Genau, aber dieses Urteil des allerhöchsten Gerichts der Türkei haben die lokalen Gerichte nicht ausgeführt. geführt. Die beiden sitzen immer noch in Haft, obwohl das höchste Gericht dieses Landes, dieses Staates sagt, die gehören auf freiem Fuß. Also es ist schwierig zu sagen. Und natürlich ist Dennis insofern ein besonderer Fall, weil er die deutsche Staatsbürgerschaft hat.
Und eine große Aufmerksamkeit generiert hat jetzt über
das letzte Jahr. In der Türkei ist das natürlich bei weitem nicht so. Ja. Also auch wenn, da hast du recht, Erdogan hat Dennis 4 Tage nach seiner Inhaftierung als Agent und Terrorist bezeichnet. Als Agent-Terrorist. Mhm. Sehr lustig. Sie hat einen ganz neuen Begriff erfunden für den Mann. In der Türkei wusste niemand, wer Dennis Yücel ist. Also ein paar Journalistenkollegen. Ja. Aber sonst kannte den natürlich niemanden. Und das hat sich jetzt ein bisschen vielleicht geändert, weil der ständig mal wieder präsent war, weil der Präsident ihn ständig genannt hat. Aber er ist bei weitem natürlich nicht der Name, der er hier ist.
Ich biete an dieser Stelle auf jeden Fall an, dass sobald er frei ist, kriegt ihr hier mindestens einen Tag 24 Stunden das Studio zur Verfügung. Dann könnt ihr Hate-Poetry vortragen.
Oh, sag ihm das nicht.
Ihr könnt Grönemeyer spielen bis zum Get-No. Wir sitzen vorm Regiefenster und klatschen bei allem, was ihr macht.
Das Angebot wird er sofort annehmen.
Ja, überbring's ihm. Ich stehe dafür mit meinem Namen. Winson ist mein Name. Schönen guten Tag. Heute, jetzt gleich Autokorso am Flutkram vorm Festsaal Kreuzberg. Dann später volles Programm eben dort mit Leuten wie Herbert Grönemeyer, Thees Ullmann, Anne Will und so weiter und so fort. Unbedingt vorbeigehen. Und außerdem kann man sich auch ab heute das Buch Wir sind ja nicht zum Spaß hier zulegen, das erschienen ist in der Edition Nautilus. Es hat 224 Seiten und kostet 16 €. Doris Akrab, Kollegin und Freundin von Dennis und Herausgeberin auch dieses Buches, war bei mir im Studio. Vielen Dank.
Ganz, ganz vielen Dank dir.
Bis zum nächsten Mal. Mit Dennis dann.
Ich hoffe doch.
So sagen wir das jetzt einfach.